ARD. Das Herz klopft der Fahrerin bis zum Hals. Auf der Autobahn hat sie gerade ein dunkler Wagen gerammt. Hatte sie nicht aufgepasst? Oder der andere? Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Beide Autos fahren rechts ran und halten auf dem Standstreifen. Der Fahrer des dunklen Wagens steigt aus und kommt eilig auf sie zu. Doch plötzlich hat er eine Pistole in der Hand und schießt. Und schießt. Und schießt.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle, über die wir hier im Podcast sprechen, von Anfang an begleitet hat. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und die können Sie alle noch einmal ganz in Ruhe nachhören in der ARD-Audiothek.
Heute geht es um einen recht aktuellen Fall, ein Verbrechen, das viele Menschen sehr berührt hat, sehr betroffen gemacht hat. Ein zunächst rätselhafter Mord, der einem kleinen Jungen aus Brandenburg die Mutter genommen hat und am Ende auch den Vater.
Und ein Fall, der auch zeigt, dass eine Kindheit an der Waldorfschule und ein bürgerliches Leben keine Garantie dafür sind, dass man nicht doch zum Mörder wird.
Ja, steigen wir ein gemeinsam in die Geschichte heute und die beginnt an einem Mittwoch im Mai 2023, ganz genau am 10. Mai, auf der Autobahn A9, die von Berlin aus Richtung Süden führt, Richtung Leipzig und München.
Früher Abend, kurz nach 18 Uhr. Ein Auto steht mit laufendem Motor und leuchtenden Warnblinkern auf dem Randstreifen der A9 zwischen Belitz und Brück. Als eine Autobahnstreife nachschauen will, was hier los ist, entdecken die Polizisten in dem grauen Kombi eine Frau. Sie ist tot und überall ist Blut.
Das ist eine Szene ja wie aus einem Krimi, nur hier ist alles echt. Und es wird dann auch schnell deutlich, woran die Frau an diesem 10. Mai 2023 gestorben ist. Denn sie hat mehrere Schussverletzungen. Doch nirgendwo im Wagen lässt sich eine Waffe finden. Und damit ist dann schnell klar, sie kann sich ja nicht selbst erschossen haben. Das ist kein Suizid.
Das heißt, es wird sofort die Mordkommission alarmiert und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Ermittler nehmen den Fall von Anfang an sehr ernst. Dazu damals der leitende Oberstaatsanwalt in Potsdam, Wilfried Lehmann.
Es hat eine ausführliche Spurensicherung vor Ort gegeben. Die Polizei hat mittlerweile eine Sonderkommission unter Leitung der Mordkommission eingerichtet. Die Tatortarbeit ist beendet. Das Fahrzeug befindet sich zurzeit in der kriminaltechnischen Untersuchung. Die angeordnete Obduktion des Opfers ist bislang noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass ich Ihnen zu den Umständen der Tat, auch über mögliche Motive, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts sagen kann.
Die Ermittler sperren dann auch die Autobahn und das ist bei der A9 nicht ohne, denn das ist eine ganz vielbefahrene Strecke Richtung Süden. Jeder Quadratzentimeter wird am Tatort rund um das Auto untersucht und tatsächlich finden sich dann mehrere Patronenhülsen. Aber die Waffe, aus der diese Patronen abgefeuert wurden, die bleibt verschwunden.
Aber auch das Auto selbst ist hochinteressant für die Ermittler, denn am Wagen auf der Fahrerseite finden sich frische Unfallspuren. Da ist zum Beispiel der Seitenspiegel abgebrochen. Außerdem gibt es Dellen und Kratzer in der Karosserie. Alles, wie gesagt, auf der Fahrerseite. Und natürlich fragen sich die Ermittler jetzt, wie sind die entstanden und haben diese Unfallspuren etwas mit dem Tod der Frau zu tun?
Ja, vorerst bleibt das alles rätselhaft, aber man weiß sehr schnell, wer die Tote ist. Nämlich Caroline G., 40 Jahre alt, eine beliebte Lehrerin an einer Oberschule im nahegelegenen Brück in Brandenburg. An diesem Abend kam sie aber gerade aus Berlin. Sie hatte den gemeinsamen Sohn beim Vater abgegeben, von dem sie getrennt lebte.
Auch wenn die Polizei offiziell keinen Namen nennt, in Niemek, dem Heimatort der Lehrerin, und in Brück an ihrer Schule, ist vielen am nächsten Tag sofort klar, wer da an der Autobahn umgebracht wurde. Wer uns jetzt auf YouTube zuschaut, der kann im Bericht unserer Nachrichtenkollegen die Schule sehen, an der Caroline G. am Tag zuvor noch unterrichtet hatte.
Der Schock sitzt immer noch tief bei den Lehrern und Schülern der Oberschule in Brück. Viele haben erst gestern erfahren, dass es sich bei der mutmaßlich getöteten Frau auf der A9 um eine Mathelehrerin der Schule handelt. Ein 17-köpfiges Seelsorgerteam ist heute hier, um die Trauernden zu unterstützen.
Es ist natürlich bedrückt und auch angespannt, aber an einzelnen Stellen löst sich auch manche Anspannung. Menschen können weinen, wir wissen, dass das gut ist und dass das hilft.
Polizisten bewachen das Schulgelände. Auch die Feuerwehr und Mitarbeiter des Landkreises sind heute vor Ort.
Na, die Leute sind wirklich alle bestürzt, dass so etwas passieren kann. Aber wie gesagt, also wir wissen ja wirklich nicht, was vorgefallen ist. Und viele sind halt auch betroffen, weil es eine Lehrerin ist, die ja, viele soziale Kontakte hier gerade in Brück hatte.
Klar, normalen Unterricht ist an diesem Tag nicht zu denken, an der Schule. Und wir haben es gehört, Caroline G. ist beliebt. Sie hat viele Freunde in der Region, in Brück und in Niemek. Ihre Geschwister leben in der Nähe. Es gibt also viele Menschen in Brandenburg und auch in Berlin, wo sie zeitweise zuvor gelebt hatte, die sie kennen. Und alle wissen, Caroline G. hat noch ein kleines Kind, einen Sohn, 2 Jahre alt.
Und jeder fragt sich natürlich, warum wurde Caroline G. umgebracht? Dass sie erschossen wurde, hatte sich inzwischen herumgesprochen, obwohl sich die Polizei weiter bedeckt hielt. Der Druck auf die Ermittler ist auf alle Fälle enorm. Dazu nochmal der leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann.
Also ich verstehe das Interesse der unmittelbaren Umgebung und auch der Bevölkerung an einer schnellen Aufklärung. Daran sind wir auch interessiert. Das ist unsere Profession, das ist unser Job. Wir ermitteln im Moment mit Hochdruck.
Inzwischen hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet, die Soko Magistra, das lateinische Wort für Lehrerin.
Ja, so eine Sonderkommission, also Soko, gibt den Ermittlern mehr Möglichkeiten. Dazu noch einmal Wilfried Lehmann.
Das ist der polizeiliche Begriff, es ist eine erweiterte Mordkommission. Die Polizei zieht bei einem entsprechenden Bedarf zu der Mordkommission weitere Beamte hinzu. Daran können Sie das Interesse der Polizei an der Aufklärung dieses Falls erkennen.
Weitere Erkenntnisse liefert jetzt die Obduktion der Leiche. Der Täter hat mindestens 7 Schüsse abgefeuert. Es könnten sogar noch deutlich mehr gewesen sein. Die Rechtsmedizinerin aus dem Landesinstitut in Potsdam spricht von einer Masse an Verletzungen. Insgesamt waren es 19 im und am Körper, verursacht von Schüssen aus der Nähe und auch aufgesetzten Schüssen. Die Ärztin wird später vor Gericht aussagen, die Frau ist auf entsetzliche Art und Weise erschossen worden.
Nadine Fabian ist Gerichtsreporterin bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Sie hat diesen Fall von Anfang bis Ende begleitet und damals auch die Erläuterung der Rechtsmedizinerin im Prozess verfolgt.
Auch die Brutalität, mit der diese Tat begangen wurde, erschreckt immer wieder. Die Frau ist in einem Kugelhagel gestorben und hat sogar noch Schüsse erhalten, als sie schon tot war. Also der Täter wollte sicher gehen, dass seine Tat wirklich vollendet ist.
Auch die Schusswaffenexperten vom LKA Brandenburg haben sich die Spuren vom Tatort genau angesehen. Die vielen Verletzungen, die vielen Schüsse, dazu unverschossene Patronen. Und dann, wir haben es gerade gehört, 2 Schüsse, obwohl das Opfer schon tot war. All das wirkt auf die Experten ziemlich konfus. Und dann noch der Tatort Autobahn selbst mit viel Verkehr um diese Zeit. All das spricht für einen ungeübten und sehr aufgeregten Schützen. Profis töten anders.
Ja, und dann gab es ja da noch diese Unfallspuren an dem Auto von Caroline G. Was erzählen die? Kam es da vielleicht aus Versehen zu einer Kollision, zu einem Unfall und dann später zu einem Streit auf dem Standstreifen? Und ist dabei der andere Autofahrer dann einfach ausgerastet und hat auf Caroline G. geschossen?
Oder war es doch ein gezielter Anschlag? Mhm. Wurde Caroline G. bewusst abgedrängt und dann kaltblütig umgebracht? Aber wenn das so war, warum dann dort an einer 3-spurigen Autobahn mit vielen potenziellen Zeugen? Das muss doch auffallen.
Ist es auch. Denn eine Zeugin gibt es. Tatsächlich meldet sich schon am nächsten Tag, also am Donnerstag, eine Frau aus Berlin bei der Polizei. Sie hatte erst einfach noch die Nacht verstreichen lassen wollen, weil sie an ihren eigenen Beobachtungen gezweifelt hat und dachte, sowas gibt's doch nur im Film.
Die Frau saß in einem Auto, das etwa zur Tatzeit am frühen Abend dort vorbeifuhr, wo später die Tote gefunden wird. Sie saß auf der rechten Seite, am Steuer saß ihr Mann und im Vorbeifahren sah sie zwei Autos nacheinander auf der Standspur. Am hinteren Wagen, direkt an der Fahrertür, stand ein Mann mit dem Rücken zur Autobahn und einer dunklen Kapuze auf dem Kopf. Und sie dachte noch, dass der gefährlich nah an der Fahrbahn steht.
Und deshalb dreht sie sich auch noch mal um, als sie eigentlich schon vorbei waren. Und da sieht sie etwas, was sie nicht fassen kann. Für sie sieht es so aus, als würde der Mann am Auto mit beiden Händen eine Waffe umfassen und sie mit ausgestreckten Armen dann auf die Fahrertür richten.
Wirklich eine Szene wie aus einem Film, aber sie passt genau zu dem, was die Kriminaltechniker herausgefunden haben und auch die Rechtsmediziner, zum Beispiel zum Thema Schussrichtung. Die Ermittler sind sich sicher, diese Frau, diese Zeugin hat den Täter gesehen, aber eben leider nur von hinten mit Kapuze. Und leider kann sie auch nichts zum Auto des Täters sagen, mit dem er nach dem Mord ja weitergefahren sein muss.
Tja, für die Ermittler ist das natürlich erstmal ermutigend. Es gibt eine heiße Spur, eine Tatzeugin. Andererseits aber auch ziemlich frustrierend, weil diese Beobachtung, wie sich dann zeigen wird, kaum weiterhilft. Und andere Zeugen melden sich leider nicht. Nach 2 Wochen entschließen sich die Fahnder dann zu einem drastischen Schritt.
Eine außergewöhnliche Aktion an der Autobahn 9. Polizisten leiten gestern kurz nach 18 Uhr den kompletten Verkehr über einen Rastplatz. Sie überprüfen viele Fahrzeuge und sprechen mit Insassen. Hintergrund der Kontrolle? Das Tötungsverbrechen an einer Frau zur selben Uhrzeit vor exakt 2 Wochen.
Wir haben Menschen angesprochen, die möglicherweise regelmäßig an dieser Stelle vorbeikommen, um sie zu fragen, ob sie an dem Tattag, dem 10. Mai, dort besondere Beobachtungen gemacht haben. Uns interessiert in erster Linie im Moment das Fahrzeug, das mit dem PKW des Opfers Unfallkontakt hatte. Wir versprechen uns Erkenntnisse von den Autofahrerinnen und Autofahrern auf der Autobahn, die möglicherweise auch gar nicht wissen, dass sie Informationen haben, nämlich über ihre Dashcams und andere technische Einrichtungen, und bitten diese, sich bei der Polizei zu melden, damit wir daraus vielleicht weitere Erkenntnisse ziehen können.
Das war damals die Hoffnung der Staatsanwaltschaft und der Sonderkommission Magistra. Denn noch immer hat die Polizei keinen konkreten Hinweis zu diesem anderen Wagen, also mit dem das Auto von Caroline Gia kollidiert ist und in dem vermutlich der Täter saß. Vielleicht gibt es ja doch jemanden, der ganz zufällig die Szene auf der Autobahn gefilmt oder beobachtet hat.
Deshalb veröffentlicht die Polizei jetzt Fotos vom Auto des Opfers, einem Hyundai. Auch wir haben damals bei Täter-Opfer-Polizei diese Bilder gezeigt und um Mithilfe gebeten, immer in der Hoffnung, dass es ihn doch gibt, den entscheidenden Tipp, der hilft, diesen furchtbaren Mord aufzuklären.
Ja, doch trotz einer Belohnung von 5.000 Euro, trotz dieses riesigen Fahndungsaufwandes, trotz dutzender Autos, die zur Tatzeit am Verbrechensort ja vorbeigekommen sein müssen, bis auf die erste Zeugin, die sich an dem Tag danach, nach dem Mord gemeldet hat, gibt es offenbar niemanden, dem an dieser A9 etwas aufgefallen ist, das die Ermittlungen voranbringen könnte.
Und dann wird es ruhiger, zumindest in der Öffentlichkeit. Es gibt neue Themen, auch neue Verbrechen. Der rätselhafte Tod von Caroline G. gerät fast ein bisschen in Vergessenheit. Und die, die noch an sie denken, fragen sich immer häufiger, ob ihr Mörder überhaupt noch gefasst werden kann.
Aber das heißt natürlich nicht, dass die Soko Magistra ihre Arbeit eingestellt hätte. Ganz im Gegenteil, für die Fahnder ist es jetzt ein Vorteil, dass sie eher im Stillen arbeiten können, also ohne Druck durch die Öffentlichkeit. Und sie ermitteln weiter, intensiv und mit Nachdruck.
Und natürlich überprüfen sie das Umfeld der Lehrerin. Wer könnte ein Motiv haben, sie zu töten? Vielleicht Björn R., ihr Ex-Partner und Vater des gemeinsamen Sohnes? Das Paar hatte sich im Unfrieden getrennt und es gibt weiter Streit, vor allem um das Sorgerecht für den Sohn.
Doch Björn R. hat ein Alibi für die Tatzeit. Er besitzt ein Mietshaus in Zehlendorf, in dem er selbst wohnt, aber auch seine Eltern und andere Mieter. Und eine Nachbarin hat ihn am Tatabend, also an jenem 10. Mai 2023, gegen 17.30 Uhr am Haus gesehen, in Begleitung der Eltern und des kleinen Sohnes. Er kann also unmöglich gleichzeitig 50 Kilometer entfernt an der Autobahn gewesen sein.
Wer aber war es dann? Es dauert lange, bis der entscheidende Hinweis kommt, aber dann, etwa einen Monat nach den Todesschüssen an der A9, meldet sich erneut eine Frau bei der Polizei. Sie möchte eine Anzeige erstatten, und zwar gegen den Mann, den sie eigentlich 4 Wochen später heiraten wollte und von dem sie schwanger ist. Sie bittet um Diskretion, denn sie hat Angst vor diesem Mann.
Den Mann, den die schwangere Frau anzeigen möchte, den kennen wir schon. Es ist niemand anderer als Björn R., der Ex-Partner von Caroline G. und Vater des gemeinsamen Sohnes. Björn R. hat also eine neue Partnerin, eben diese Zeugin. Und ihr hatte er immer wieder vom Sorgerechtsstreit mit Caroline G. erzählt und ihr damit monatelang in den Ohren gelegen.
Und jetzt plötzlich war der Streit ums Sorgerecht offenbar einfach so vorbei. Denn Björn R. schreibt seiner neuen Partnerin eine Kurznachricht und freut sich, dass er seinen Sohn nun 24/7 hätte, also rund um die Uhr die ganze Zeit. Und das wundert sie. Wie kommt das? Keine Mutter, die so lange um ihr Kind kämpft, lässt es einfach so gehen, sagt sie sich.
Bislang hatte sie keinen Kontakt zu dieser Ex-Partnerin ihres Freundes und kennt nur ihren Namen. Vielleicht sollten die beiden mal miteinander reden, denkt sie sich. Also googelt sie Carolines Namen und stößt dabei auf die Todesanzeige und die Nachrichten über diesen Mord auf der A9 4 Wochen davor.
Und sie ist völlig überrascht. Wie kann das sein? Von diesem tragischen Tod seiner Ex hatte Björn ihr nie etwas erzählt. Und das, obwohl er davor nahezu täglich von ihr gesprochen hatte und oft wütend war über diesen Krieg, wie er es genannt hatte, diesen Sorgerechtsstreit. Hin und wieder sagte er sogar, dass Caroline weg müsse und er nur auf den richtigen Zeitpunkt warte. Er hätte sogar schon ein Auto besorgt, das man nicht mit ihm in Verbindung bringen könne.
Tja, seine neue Freundin hat das nie ernst genommen. Er ist wütend, dachte sie. Da sagt man schon mal komische Sachen. Aber jetzt mit dieser Todesanzeige und diesen Nachrichten von dem Mord, jetzt wächst ein furchtbarer Verdacht. Was, wenn es doch nicht nur leere Drohungen waren? Auch ihr gegenüber war er zuletzt öfter aggressiv. Deshalb geht sie nun zur Polizei und zeigt den Mann an, von dem sie schwanger ist und mit dem sie ja eigentlich eine gemeinsame Zukunft plante.
Das ist für die Soko natürlich eine unglaublich wichtige Aussage, die Bestätigung eines Verdachts, für den es bislang keine Beweise gab. Die Öffentlichkeit erfährt davon nichts, doch intern arbeitet die Soko auf Hochtouren. Und dann, 4 weitere Wochen später, schlagen die Ermittler plötzlich zu.
Vor 2,5 Monaten ist hier an der A9 eine Lehrerin tot aufgefunden worden. Nun kommt Bewegung in den Fall. Laut Staatsanwaltschaft Potsdam sind gestern und heute 2 Tatverdächtige festgenommen worden. In einem Fall geht es laut Staatsanwaltschaft um den Vorwurf des Mordes, bei der zweiten Person um Anstiftung zum Mord. Zuvor hatte die BZ berichtet, dass es sich bei den Tatverdächtigen um den Vater des 3-jährigen Kindes der Lehrerin und einen Auftragsmörder handeln soll. Diese Informationen bestätigte die Staatsanwaltschaft nicht.
Ja, das sind jetzt gleich 2 überraschende Neuigkeiten. Nummer 1, es gibt 2 Tatverdächtige und nicht nur einen.
Und Überraschung Nummer 2, einer der beiden ist Björn R., der Ex-Partner von Caroline G. und Vater des gemeinsamen Kindes. Der Mann, der so ein blitzsauberes Alibi hatte und bei dem alle dachten, er kann es nicht gewesen sein, er kann nicht auf die Lehrerin geschossen haben.
Das hat er aus Sicht der Ermittler auch wirklich nicht. Denn für sie ist Björn R. in dem Fall der Auftraggeber bei diesem Mord. Der Mann, der dann geschossen hat, das ist der 2. Tatverdächtige, Benjamin K., ein alter Schulfreund von Björn R. Vor mehr als 20 Jahren waren die beiden Klassenkameraden in einer Waldorfschule und hatten seitdem Kontakt.
Ein Auftragsmord also, bleibt die Frage nach dem Motiv. Und auch das war für die Ermittler nun klar, wie uns Nadine Fabian erzählt, die Gerichtsreporterin der Märkischen Allgemeinen Zeitung.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Hintergrund dieser Tat der Streit um ein Trennungskind ist. Die Getötete und einer der Angeklagten, der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes, waren mal ein Paar für kurze Zeit, haben sehr schnell ein Kind bekommen und sehr schnell festgestellt, dass sie doch nicht so gut zusammen funktionieren als Paar. Und die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes das Kind ganz allein für sich haben wollte.
Die Ermittler glauben also, dass ein Sorgerechtsstreit hinter dieser Tat steckt. Ein Streit, der ja normalerweise vor einem Familiengericht ausgetragen wird. Hier aber führte er offenbar zu einem Mord auf offener Straße.
Und wie der genau abgelaufen ist, auch dazu gibt es mittlerweile eine recht klare Vorstellung. Viktoria Sophie Eberlein vom Landgericht Potsdam erklärt das folgendermaßen.
Die konkrete Tat soll so stattgefunden haben, dass Benjamin K. mit einem Fahrzeug, das Björn R. zuvor besorgt haben soll, hinter der Geschädigten Caroline G. hinterhergefahren sein soll. Auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Brück und Belitz soll er dann mit seinem Fahrzeug links auf der linken Fahrspur neben das Fahrzeug von Caroline G. gefahren sein und soll dieses dann gezielt links gerammt haben, wodurch dann der Seitenspiegel von Caroline G. abbrach. Caroline G. soll dann in der Annahme, dass ein Verkehrsunfall stattgefunden hat und auch wegen der eingeschränkten Sicht natürlich auf dem Seitenstreifen angehalten haben. Benjamin K. soll dann das Fahrzeug, was er geführt hat, vor ihr Fahrzeug gestellt haben, dann an die Fahrertür getreten sein und mit einer Schusswaffe, die er mitgeführt hatte, die Caroline G. mit mehreren Schüssen dann letztendlich ermordet haben.
So sehen das die Ermittler und die Staatsanwaltschaft und so passt das auch zu den Aussagen der Tatzeugen von der Autobahn und den Aussagen der Rechtsmedizin. Nur, die beiden Tatverdächtigen, der Ex-Partner von Caroline G. und sein alter Freund, die bestreiten vehement, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.
Der 42-jährige Björn R. sagt dazu wörtlich: Ich habe mit dem Tod von Caroline G. nichts zu tun. Ich hätte niemals die Mutter meines Sohnes umgebracht oder umbringen lassen, egal was vorher gewesen sein mag.
Also keine wirklich ideale Ausgangslage für einen Prozess gegen die beiden Männer. Es gibt weder Geständnisse noch Spuren der beiden Männer am Tatort. Doch am 15. Januar 2024 ist es soweit, 8 Monate nach dem Mord an der A9. Prozessauftakt am Landgericht in Potsdam. Nadine Fabian von der Märkischen Allgemeinen Zeitung hat nicht einen Verhandlungstag versäumt.
Ja, es ist einer der größten und aufwühlendsten Indizienprozesse, die im Land Brandenburg seit vielen Jahren stattgefunden haben. Es gibt in diesem Fall keine Tatwaffe mit Fingerabdrücken drauf. Es gibt keine DNA in dem Tatfahrzeug. Es gibt nicht mal mehr das Tatfahrzeug, das ja inzwischen entsorgt worden ist, noch bevor die Ermittler Zugriff darauf hatten. Deswegen ist es so, dass mit vielen, vielen kleinen Beobachtungen, mit vielen Bruchstücken gearbeitet wird, die natürlich interpretiert werden, gewertet werden müssen.
Und genau das ist jetzt die Herausforderung für die Ermittler und die Staatsanwaltschaft, das Gericht trotzdem davon zu überzeugen, dass auf der Anklagebank die Richtigen sitzen, die Männer, die für den Mord verantwortlich sind.
Allen ist von Beginn an klar, das wird ein ganz langer, sehr besonderer Prozess mit einer umfangreichen Beweisaufnahme. Vorsorglich wurden da schon mal eine Reserverichterin, eine Reservestaatsanwältin und gleich 2 Reserveschöffen bestellt, damit der Prozess nicht platzt, falls jemand ausfallen sollte.
Und so wundert es niemanden, dass dieser Prozess vor der ersten großen Strafkammer am Landgericht in Potsdam nach und nach eine ganz eigene Dramatik entwickelt und dass dabei Dinge ans Licht kommen, die sich vorher niemand vorstellen konnte.
Schon an einem der ersten Prozesstage passiert etwas, das viele aufhorchen lässt. Denn es sagen gleich mehrere Ex-Partnerinnen des Angeklagten Björn R. aus. Und so kommt heraus, dass dieser Mann offenbar zeitweise nicht nur mehrere Beziehungen parallel geführt hat.
Nein, er ist auch mehrfacher Vater, was außer ihm zu diesem Zeitpunkt niemand wusste. Björn R. hat nicht nur mit dem Mordopfer Caroline G. ein gemeinsames Kind, er ist Vater von insgesamt 3 Kindern.
Und beim ersten Kind war er eigentlich nur der Samenspender, so beschreibt es zumindest die Mutter im Prozess. Sie hatte einen Erzeuger gesucht, aber keinen Vater und keinen Partner. Trotzdem hat Björn R. die künstliche Befruchtung sogar mit 5.000 Euro unterstützt.
Das zweite Kind ist dann der Sohn aus der Beziehung mit Caroline G., der Sohn, den Björn R. nach der Trennung ganz für sich allein haben wollte. Mordmotiv, Sorgerechtsstreit.
Ja, bleibt noch das dritte Kind. Das hat er ja mit der Frau gezeugt, die sich bei der Polizei als Zeugin gemeldet hatte und deren Aussage offenbar mit ausschlaggebend dafür war, dass Björn R. und sein Freund festgenommen wurden.
Das haben wir ja vorhin genau erzählt. Die Frau war gerade schwanger, als Caroline G. ermordet wurde, bekam vom Verbrechen aber zunächst überhaupt nichts mit. Damals wollte Björn R. sie noch heiraten, doch dann zieht er sich nach einem belanglosen Streit plötzlich zurück und bricht den Kontakt komplett ab. Auch die Vaterschaft will er plötzlich nicht mehr anerkennen. Für die Ermittler vermutlich auch ein Grund dafür, dass die Frau sich entschieden hat, die Polizei über ihren Verdacht zu informieren.
Ja, jetzt ist diese Frau also Zeugin in dem Prozess und erzählt, wie widersprüchlich sich Björn R. immer wieder über die später getötete Caroline G. geäußert hatte. Einerseits behauptete er, sie sei ja nur eine Mitbewohnerin gewesen. Er hatte keine Beziehung mit ihr und das Kind stamme gar nicht von ihm. Andererseits kämpft er dann aber wie ein Besessener um dieses Sorgerecht für das gemeinsame Kind mit Caroline G.
Und jetzt wird's noch kurioser, denn die Erklärung von Björn R., warum das Kind nicht von ihm stammen könne, lautet, er sei zeugungsunfähig. Und das erzählt er ausgerechnet der Frau, die von ihm schwanger wird.
Wie auch immer, auch nach dem Tod von Caroline G. und der Verhaftung von Björn R. hören die Diskussionen nicht auf, bei wem das Kind jetzt aufwachsen soll, in welcher Familie es also ein neues Zuhause finden kann. Das geht sogar im Prozess weiter.
Um dieses Kind wird halt immer noch gestritten. Auch das ist sehr bedrückend. Das ist ein Prozess, in dem sehr, sehr viele Menschen involviert sind, die persönlich bekannt sind mit den Angeklagten oder dem Opfer, die Verwandten, die Familie, viele Freunde. Viele von diesen Menschen kommen als Zuschauer zu diesem Prozess. Und in diesem Zuschauersaal passiert alles. Ja? Also es wird geweint, es wird geflucht, es wird fassungslos mit dem Kopf geschüttelt. Die Emotionen sind hier wirklich zu greifen.
Das Ganze ist eben auch eine Geschichte von Liebe, enttäuschten Hoffnungen und klar auch Verrat. Im Prozess zeigt sich, Björn R. wollte unbedingt ein Kind haben, schien geradezu besessen davon. Die Mutter dazu allerdings, die wollte er bald nicht mehr. Am Anfang gab es noch so etwas wie Zuneigung, doch dann folgten nur noch Streit und Vorwürfe. Björn R. erzählt allen, Caroline sei überfordert und gefährde das Kind.
Im Juni 2022 wird die Situation für Caroline G. offenbar unerträglich, denn sie flüchtet, vorübergehend zumindest, in ein Frauenhaus. Und dort berichtet sie von massiver psychischer Gewalt in ihrer Beziehung, also von Zwang, Macht, Druck und Kontrolle durch den Vater ihres Kindes.
Und trotzdem hofft sie damals auf eine gütliche Einigung, wenn schon nicht für ein gemeinsames Familienleben, dann doch wenigstens für das Kind. Doch das will Björn R. ganz für sich allein, so dass die Staatsanwaltschaft auch in der Anklage formuliert.
Und für dieses alleinige Sorgerecht hat er schon zu Lebzeiten von Caroline G. einige Hebel in Bewegung gesetzt. Dabei hat er auch seinen alten Schulfreund Benjamin K. eingespannt, also den zweiten Angeklagten. Und der macht gleich am ersten Verhandlungstag eine längere Aussage. Davon erzählt uns Mario Gent, der als Anwalt den Vater des Mordopfers im Prozess vertritt.
Er hat zugegeben, dass er von diesem Sorgerechtsstreit wusste. Er hat dann für den anderen Angeklagten, für den Björn, quasi Observationen des Opfers vorgenommen, indem er ihr nachgestellt ist, mehrfach vor der Kita, vor der Schule Zeiten dokumentiert hat, wenn sie das Kind dort abgeholt hat, hingebracht hat. Das ist schon mal ein starker Beleg, dass es da zumindest eben Planungen, Kontakte gab. Es ist auch herausgekommen, dass er vor Ort war, wohl im März, und dort versucht hat, ja, auf das Gelände zu gelangen der Familie, um da eventuell irgendwelche Taten zu begehen, ja, Angst einzuflößen. Es gab dann einen weiteren Vorfall Anfang April 2023, der zu einem Brand geführt hat. Also da wurden Mülltonnen in Brand gesteckt.
Und Björn R. behauptet damals im April 2023, der Brand dieser Mülltonnen vor dem Haus von Caroline G. wäre von ihr selbst verursacht worden. Er unterstellt ihr ein Alkoholproblem und bezeichnet sie als schlechte Mutter, überfordert und psychisch labil, ja sogar psychisch krank. Nur er könne sich wirklich verantwortungsvoll um das Kind kümmern.
Dem Mann gelingt es sogar, die Mutter von Caroline G. auf seine Seite zu ziehen. Was daran bemerkenswert ist, diese Frau stellt sich im Sorgerechtsstreit nicht auf die Seite ihrer Tochter Caroline, sondern sie unterstützt in einem Brief an das Familiengericht den Vater des Kindes, also Björn R.
Und dazu muss man sagen, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter und eigentlich auch zwischen der Mutter und der gesamten Familie war offenbar zerrüttet. Sie sagt im Prozess, gerade als gute Mutter musste ich meiner Tochter Grenzen setzen. Das muss für Caroline G. sehr bitter gewesen sein, die sich zeitlebens nicht geliebt fühlte von ihrer Mutter.
Und jetzt unterstützt diese Frau auch noch den Ex-Mann im Sorgerechtsstreit. Und das ist sogar ziemlich entscheidend in dem Verfahren, denn auch aufgrund dieses Briefes an das Familiengericht bekommt Björn R. erstmal weitgehend recht. Er darf also bestimmen, wo das gemeinsame Kind leben soll. Das heißt, er bekommt das Aufenthaltsbestimmungsrecht und ist davon sogar selbst überrascht, so haben das Zeugen zumindest später berichtet.
Aus Sicht des Familiengerichtes sprach für ihn damals sein guter Ruf, sein Status, sein Ansehen. Er galt als freundlich und hilfsbereit. Er trat auch sehr gewinnend auf und hat es als selbstständiger Elektriker auch zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Gerichtsreporterin Nadine Fabian hat ihn im Prozess so wahrgenommen.
Er hat sehr früh in seinem Leben sich selbstständig gemacht und ist ein relativ erfolgreicher Kleinunternehmer. Und als dieser präsentiert er sich ja auch als jemand, der alles im Griff hat, als ein Macher, als jemand, der über den Dingen steht. So nehme ich ihn tatsächlich wahr.
Also auch im Gerichtssaal wirkt Björn R. so, als würde er mit beiden Beinen fest im Leben stehen, wie jemand, den so leicht nichts umhauen kann.
Ganz anders sieht das bei seinem Freund, bei Benjamin K. aus, dem zweiten Angeklagten in diesem Verfahren. Den beschreibt Gerichtsreporterin Nadine Fabian so.
Sein mutmaßlicher Komplize, der mutmaßliche Todesschütze, Benjamin K., reagiert immer sehr emotional. Er reagiert auf viele, viele Sachen, die von Zeugen vorgetragen werden, die von Gutachtern vorgetragen werden. Er sucht oft das Gespräch mit seinen Verteidigern und wirkt sehr, sehr angespannt.
Wir sortieren das nochmal kurz. Der Vorwurf lautet ja in dem Prozess, Björn R. soll seinen alten Kumpel Benjamin angestiftet haben, Caroline G. zu töten. Hintergrund ist der Streit um das Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Nun haben wir aber gerade gehört, dass Björn R. vor dem Familiengericht quasi gewonnen hatte. Er durfte bestimmen, dass der Sohn künftig nur bei ihm lebt. Also eigentlich ist ja alles paletti, könnte man sagen. Wieso sollte Björn R. da denn seine Ex ermorden wollen?
Tja, aus Sicht der Staatsanwaltschaft, weil Caroline G. das nicht so einfach hinnehmen wollte, weil sie Widerspruch eingelegt hat gegen die Entscheidung des Gerichtes. Und das mit guten Argumenten und nicht ohne Hoffnung. Und so ist die Situation dann offenbar eskaliert.
Die Ermittler haben die Chatverläufe von Björn R. gesichert und zitieren daraus dann auch vor Gericht. In diesen Unterhaltungen heißt es etwa, Zitat, mag ihn nicht mehr hergeben und teilen. Oder er drohte, wieder ein Zitat, die muss weg. Und dann sprach er in diesen Chatverläufen auch von kurzem Prozess.
Nachdem Björn R. unter Tatverdacht geraten war, haben die Ermittler auch sein Telefon abgehört. Und da finden sich immer wieder sehr erhellende Gespräche zwischen Björn R. und seinem Freund Benjamin K. Auch die spielen jetzt im Prozess natürlich eine wichtige Rolle. Noch einmal Mario Gent, der Anwalt vom Vater des Mordopfers.
Wo es dann hieß, in einem Telefonat zwischen den beiden Angeklagten, es wäre wohl besser, wenn du das Land schnell verlässt. Es kann ja immer noch jemanden geben, der eine Dashcam hat oder ein Foto. Ja, und dann sagt einer der beiden, ja, das wäre dann tatsächlich doof. Ja, das bezieht sich natürlich auch auf diesen, für uns jedenfalls, auf diesen Tathergang.
Was Björn R. seinem Kumpel da mitteilt, das ist für die Staatsanwaltschaft ganz klar, nämlich besser du machst dich vom Acker, falls dich irgendjemand doch beobachtet hat an der Autobahn.
Und Benjamin K. bricht dann tatsächlich mit einem Wohnmobil auf, das ihm Björn R. finanziert hatte, auf in Richtung Italien. Allerdings hat er auf dem Weg in den Süden einen Unfall und muss daraufhin nochmal zurück nach Deutschland. Und dort wird er dann verhaftet, bevor er sich wieder aus dem Staub machen kann.
Also aus Ermittlersicht gibt es zahlreiche Indizien dafür, dass Björn R. und Benjamin K. ein Mordkomplott gegen Caroline G. geschmiedet haben. Aber die beiden Angeklagten bleiben dabei. Sie seien unschuldig am Tod der 40-jährigen Lehrerin.
Doch zumindest Benjamin K. gibt dann vor Gericht einige interessante Einzelheiten preis. Und die haben mit dem Ausspionieren von Caroline G. und dem Anzünden der Mülltonnen vor ihrem Haus zu tun. Davon haben wir vorhin ja kurz berichtet. Die Sache mit den brennenden Mülltonnen sollte so wirken, als hätte sie das selbst getan. Als hätte sie ein Alkoholproblem und wäre deshalb eine schlechte Mutter.
Für diese gemeinsame Aktion haben die beiden Angeklagten ein Auto benutzt. Und dieses Auto, so erzählt Benjamin K., jetzt im Prozess, habe er später ohne Kennzeichen in Berlin-Buch abgestellt und dann abgefackelt, um alle Spuren zu verwischen. Und da liegt jetzt natürlich eine Frage nahe. War dieses Auto vielleicht das Auto, das auf der A9 für den Unfall benutzt wurde? Das Auto also des Todesschützen?
In der Tat eine gute Frage, Elli. Und die Mordermittler hätten sich diesen Wagen auch gern selbst ganz genau angeschaut. Aber das Auto existierte nicht mehr. Denn nachdem das Ordnungsamt das ausgebrannte Auto entdeckt hatte und kein Besitzer ermittelt werden konnte, ließ man das Wrack abtransportieren und brachte es dann in die Schrottpresse.
Also ein enorm wichtiges Beweisstück womöglich, das einfach nicht mehr existierte. So schien es erstmal. Aber dann gelang den Ermittlern ein Überraschungsschlag. Sie schafften es nämlich, Fotos aufzutreiben. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten dieses Autowrack vor dem Abtransport in die Schrottpresse fotografiert.
Und auf diesen Bildern sind recht auffällige Schäden auf der rechten Fahrzeugseite zu erkennen. Schäden, die entstehen, wenn ein Auto ein anderes Auto seitlich touchiert. Ein Gutachter schaut sich das genauer an und kommt zu dem Schluss, diese Spuren im Blech passen zu den Schäden am Auto von Caroline G. Sein Fazit: Bei dem später ausgebrannten Wagen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Tatfahrzeug. Das Fahrzeug, mit dem der Todesschütze das Auto von Caroline G. gerammt hatte, um sie auf der A9 zum Anhalten zu zwingen.
Und dieses Auto hat sich Björn R. auf ziemlich verschlungenen Wegen besorgt. Die Ermittler haben dafür eine ganze Reihe von Überwachungsvideos auswerten können, auch aus dem Autohändlerumfeld, und mühsam nach Zeugen gesucht. Doch am Ende sind sie sich ziemlich sicher, Björn R. war der Käufer.
Aber noch immer fehlt ein wichtiges Detail, ein wichtiges Glied in der gesamten Indizienkette, nämlich die Mordwaffe. Hatten die beiden Angeklagten überhaupt die Chance, sich eine Waffe zu besorgen? Keiner von beiden hatte einen Waffenschein.
Dazu kommt dann auch noch, dass der Verteidiger des mutmaßlichen Todesschützen, also Benjamin K., im Prozess stark bezweifelt hat, dass sein Mandant überhaupt in der Lage wäre, skrupellos einen Menschen zu erschießen, weil er denn doch recht krank und labil sei.
Dazu muss man wissen, Benjamin K. hat eine genetische Krankheit, das sogenannte Kleinfelter-Syndrom. Verbunden damit sind verschiedene Leiden von Diabetes bis Epilepsie. Außerdem hat er starke Rückenprobleme und laut Gutachten auch einen recht geringen Intelligenzquotienten. Sein Verteidiger Dirk Heise hat uns dazu Folgendes gesagt.
Ja, das ist ein reiner Indizienprozess und sicherlich sprechen etliche Indizien gegen unseren Mandanten. Aber die Staatsanwaltschaft nimmt natürlich die Indizien, die in ihr Bild passen, um daraus ihren Anklagevorwurf zu untermauern. Ja. Also wir werden natürlich auf die Aspekte hinweisen, die Zweifel begründen. Das sind natürlich die gesundheitlichen Aspekte und das ist natürlich auch die Hemmschwelle von null auf Mord, quasi ohne Vorstrafen, ohne sich konsequent durch Strafgesetzbuch zu arbeiten. Also es ist eine wesensfremde Tat, die man Herrn hier zur Last legt. Ne?
Ja, und wesensfremd heißt also, so eine grausame Tat passt nicht zu Benjamin K. Und tatsächlich muss man sich die Frage stellen, warum sollte er für den alten Schulfreund einen Mord begehen? Es war ja nicht sein Sorgerechtsstreit.
Ja, vielleicht, weil Benjamin K., der immer ein Außenseiter war, auch wegen seiner langen versteckten Homosexualität, so sehr an dieser Freundschaft zu Björn R. hing. Dazu Gerichtsreporterin Nadine Fabian von der Matz.
Die große Frage ist ja, ob das eine Freundschaft auf Augenhöhe gewesen ist. Davon muss man, glaube ich, absehen. Ich glaube, das war sie nicht gewesen. Man hat sich zwar gegenseitig unterstützt. Der eine, der mutmaßliche Auftraggeber, hat den mutmaßlichen Todesschützen immer wieder finanziell unterstützt, hat ihm Raum zur Verfügung gestellt, um an seinen Autos zu basteln und so weiter. Und der mutmaßliche Todesschütze hat ihm immer wieder sein Ohr geliehen. Bei Benjamin K. konnte Björn R. sich ausmeckern, wenn er mal wieder Stress hatte mit seiner Ex-Partnerin. Benjamin K. ist jemand, der viele Freunde hat, der hat ein großes Netzwerk, aber ist trotzdem eine einsame Person, weil er sich, wie er selbst halt sagt, auch anders fühlt als die anderen, aufgrund seiner Krankheiten zum Beispiel und auch aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Er sucht Anklang, er sucht Nähe.
Hat Björn R. die Schwächen seines alten Freundes Benjamin K., also bewusst vielleicht sogar ausgenutzt, hat er ihn dazu gebracht, zum Mörder zu werden? Die beiden Beschuldigten streiten das weiterhin ab. Doch die Ermittler haben noch einen Trumpf, nämlich einen weiteren Zeugen. Und der sagt, Björn R. habe ihm gegenüber die Tat gestanden.
Ja, und dieser Zeuge war ein Mithäftling von Björn R. aus der U-Haft. Die beiden haben öfter miteinander gesprochen und offenbar soll Björn R. dabei recht stolz erzählt haben, dass er seinen alten Kumpel Benjamin K. dazu gebracht habe, auf seine Ex, auf Caroline G. zu schießen und so ein Problem für ihn zu lösen.
Gleichzeitig sagt er wohl auch, dass sein Freund ziemlich blöd sei, also Originalzitat, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er könne Benjamin K. problemlos die Tat unterschieben, ohne dass man ihm selbst etwas beweisen könne.
Wie glaubwürdig die Aussage dieses Zeugen aus der U-Haft ist, lässt sich am Ende nur schwer bewerten. Aber eins ist klar, was da jetzt so öffentlich im Gerichtssaal besprochen wird, ist nicht gerade förderlich für das Klima zwischen den beiden Angeklagten. Noch einmal Gerichtsreporterin Nadine Fabian.
Was man bemerken muss, ist, dass sie ja für eine gemeinschaftlich begangene Tat angeklagt sind, für einen gemeinschaftlich begangenen Mord. Sie sitzen hier beide auf der Anklagebank, aber sie sind schon lange kein Team mehr und auch keine Freunde. Es hat ein Bruch stattgefunden zwischen diesen beiden, den man sehr gut beobachten konnte während dieses langen Verfahrens. Und inzwischen ist man eigentlich an dem Punkt angelangt, dass man sich gegenseitig die Schuld zuschiebt.
Heißt also im Klartext, jeweils der andere ist schuld, was aber wiederum nicht heißt, dass einer der beiden Angeklagten selbst sich zur Tat bekennt. Bis zum Schluss gibt es kein Geständnis, weder von Björn R. noch von Benjamin K.
Bleiben also die Indizien. Jene, die da sind und vor allem jene, die fehlen. Es gibt ja weiterhin diesen, sagen wir mal, blinden Fleck bei den Ermittlungsergebnissen, nämlich wo ist die Tatwaffe?
Und da gibt es auch mitten im Prozess eine überraschende Entwicklung. Und die hat mit einem ehemaligen Geschäftspartner von Björn R. zu tun. Der war bereits von der Polizei befragt worden und auch vor Gericht hatte er schon als Zeuge ausgesagt. Nur das Wesentliche hat er dabei immer verschwiegen.
Doch offenbar hat sich dann doch so etwas wie sein Gewissen gemeldet. Jedenfalls signalisiert er im Laufe des Verfahrens dem Gericht, er müsse da noch etwas erzählen. Und zwar zu einem Treffen mit Björn R. im Herbst 2022, also ungefähr ein halbes Jahr vor dem Mord.
Was er dann im Prozess aussagt, überrascht alle. Björn R. kam damals zu ihm in die Werkstatt und zeigte ihm, eingewickelt in einen Putzlappen, eine Waffe. Und weil dieser Zeuge selbst einen Waffenschein hat und aktiver Sportschütze ist, erkannte er sofort, was er da vor sich hatte, eine Pistole der Marke Glock, Kaliber 9 mm.
Warum ist das so wichtig? Mit welcher Waffe genau Caroline G. erschossen wurde, haben die Ermittler aus den Tatortspuren ja nicht herausfinden können. Wohl aber, welches Kaliber diese Waffe hatte, nämlich 9 mm. Und das ist einer jener Momente im Prozess, bei denen jeder Beobachter erst einmal tief Luft holen musste.
Klar, denn was der Zeuge jetzt ausgesagt hat, bedeutet ja, Björn R. hatte eine Waffe und sogar mit dem gleichen Kaliber wie die Tatwaffe. Ob es auch die Tatwaffe war, lässt sich nicht eindeutig beweisen. Aber es ist möglich und vielleicht sogar wahrscheinlich ein weiteres Indiz in der langen Kette.
Aber warum hatte der Zeuge dieses ja wirklich immens wichtige Ereignis so lange vergessen? Vielleicht, weil er wusste, dass er sich schon damals hätte melden müssen. Vielleicht, weil er Björn R. sehr schätzte und ihm die Tat einfach nicht zugetraut hat. Wir wissen es nicht. Jedenfalls hat er sich angeblich erst im Laufe des Prozesses wieder daran erinnert.
Diese Pistole ist bis heute verschwunden, aber für die Staatsanwaltschaft ist klar, Björn R. hatte zum Tatzeitpunkt Zugang zu einer Waffe und noch dazu mit dem passenden Kaliber. Damit war auch dieser blinde Fleck gefüllt und deshalb gab es auch am letzten Verhandlungstag im Schlussplädoyer der Anklage keine Zweifel mehr, wie uns Henno Osberghaus erzählt, unser Reporterkollege bei Täter, Opfer, Polizei.
Es gibt ganz viele Indizien, es gibt ganz viele, es gibt verräterische Chats und abgehörte Telefongespräche. Es gibt das Tatfahrzeug, man konnte nachweisen, die haben das gekauft und anschließend abgefackelt. Der eine Angeklagte soll die eine passende Schusswaffe einem Zeugen gezeigt haben, der das vor Gericht ausgesagt hat. Und so kommt so alles Mögliche zusammen. Die Staatsanwältin hat es so formuliert. In einem großen Puzzle mit tausend Teilen, wenn da ein paar Stücke am Himmel fehlen, ist trotzdem das Landschaftsbild genau zu erkennen.
Dennoch bleiben beide Angeklagte bis zum Schluss dabei. Sie haben mit dem Mord an Caroline G. nichts zu tun. Wenn überhaupt, dann war es jeweils der andere. Björn R., der Ex-Mann und Vater des Kindes, sagt sogar, sein Freund Benjamin habe ihm gegenüber die Tat gestanden. Mit den Worten, er habe es für das Kind getan, weil, Zitat, er selbst wisse, wie es ist, mit einer schlechten Mutter aufzuwachsen.
Das Gericht hat sich Zeit gelassen für diesen Prozess und die Beweisaufnahme. 9 Monate lang. 182 Zeugen wurden befragt, 11 Sachverständige. Und dann am 20. September 2024 spricht das Landgericht Potsdam sein Urteil. Wegen gemeinschaftlichen Mordes aus niederen Beweggründen und Heimtücke verurteilt es beide Angeklagten zu lebenslanger Haft.
Björn R. gilt als Drahtzieher und geistiger Urheber des Verbrechens. Und auch wenn er selbst nicht geschossen hat, das Gericht stellt bei ihm eine besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, er wird ganz sicher deutlich länger im Gefängnis bleiben als sein Komplize, weil er eben nicht schon nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen werden kann.
Nach der Urteilsverkündung haben beide Angeklagte Revision eingelegt. Das heißt, der Bundesgerichtshof muss nun prüfen, ob es im Prozessverlauf zu Rechtsfehlern vielleicht gekommen ist oder ob das Urteil Bestand hat und damit rechtskräftig wird. Wir werden das hier bei Im Visier natürlich beobachten.
Caroline G. wurde ermordet. Doch eines wollen wir nicht vergessen, es gibt noch ein zweites Opfer in diesem Fall, nämlich ihren kleinen Sohn. Er ist der Einzige, der wirklich mit lebenslang bestraft ist. Gerichtsreporterin Nadine Fabian spricht das aus, was am Ende des langen Verfahrens wohl alle gedacht haben.
Dass dieser Junge nicht nur ohne seine Mutter aufwachsen wird, sondern auch ohne seinen Vater. Dem Kind ist quasi alles genommen durch diese schreckliche Tat.
An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen gibt es eine neue Folge.
Und in der sprechen wir über einen rätselhaften Mord, über einen Geschäftsmann aus dem brandenburgischen Glindow, der von einer Reise nach Tschechien nicht zurückgekehrt ist. 8 Jahre dauert es, bis die Ermittlungen am Ende zu einem Urteil gegen den Täter führen.
Hier noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Es geht um ein Ereignis, das wir alle miterlebt haben, Corona. Vor 5 Jahren hat das Virus ja alles verändert. Freundschaften sind zerbrochen, Familien wurden auseinandergerissen. Wie konnte diese Pandemie unsere Gesellschaft so sehr spalten? Darum geht es im Podcast Cut, das Virus, das uns trennt, vom WDR.
Da lernen wir ein Geschwisterpaar kennen, das sich durch die Pandemie entfremdet hat. Er sieht seine Freiheit in Gefahr, radikalisiert sich und sympathisiert mit der Querdenker-Szene. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen.
Cut, das Virus, das uns trennt, finden Sie jetzt in der ARD-Audiothek und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Genau wie alle Folgen von Im Visier. Uns gibt es ja außerdem auch als Videoformat auf YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Und eins darf am Ende natürlich nicht fehlen. Auch heute in dieser Folge ganz besonders nicht. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Henno Osberghaus, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.